Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa, doch das ökonomische Powerhouse ist erheblich unter Druck und auch politisch, da ist einiges im Argen. Wir reden hier im Podcast darüber, was die Gründe sind und vor allem fragen wir uns, was sind die Folgen für die Schweiz, zumal die beiden Länder ja sehr stark wirtschaftlich verflochten sind und wie geht es weiter? Und dazu spreche ich mit dem Wirtschaftsjournalisten des Blick, Christian Kolbe. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Christian.
Hallo Tim.
In Deutschland, da läuft ja die Europameisterschaft. Die Stimmung bei den Fans ist bestens. In Sachen Wirtschaft, da läuft es in Deutschland aber alles andere als gut.
Na, du hast recht. Also die Stimmung ist in Deutschland wirklich schlecht. Das zeigen auch die Zahlen, über die nachher noch sprechen werden. Und was ich halt schon frappierend finde, was sich geändert hat, quasi 2006 gab es das Sommermärchen und 2024 haben wir das Gefühl, die Deutschen können nicht mal mehr Sommermärchen.
Jetzt mal ein bisschen weg vom Fußball, mehr zum handfesten Wirtschaftlichen. Du, kürzlich gab es ja eine Rede des Chefs der deutschen Börse, die hat viel zu reden gegeben, ging viral diese Rede, diese Bierzeltrede, haben viele ja wahrscheinlich auch gesehen bei YouTube oder wo das überall veröffentlicht wurde. Er hat eine Wutrede gehalten, Deutschland verkomme zum Ramschladen, hieß es da, und sei auf dem Weg zum Entwicklungsland. Wie gesagt, das hat hohe Wellen geschlagen, auch international, die Medien haben das aufgenommen. Schon krass, was da lief, oder?
Stimmt, das musst du dir erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Deutschland, ein Entwicklungsland. Aber ich glaube, er hat ein bisschen einen Nerv getroffen. Auch die Reaktionen zeigen darauf, dass die Lage, die Stimmung sehr nervös ist in der deutschen Wirtschaft. Und du kennst ja sicher diesen Slogan von Audi, Vorsprung durch Technik. Und den hat der Economist vor ein paar Jahren mal abgewandelt in Fortschritt oder Vorsprung durch Panik. Und wenn man jetzt da was Positives aus der ganzen Sache rausziehen will, ich glaube, die Panik ist relativ groß in Deutschland. Also könnte dann aus dieser Panik dann vielleicht auch wieder was Positives bezüglich Wirtschaftswachstum entstehen.
Der Börsenchef, der Theodor Weimer, der hat eingeräumt, dass er eventuell ein wenig über sein Ziel hinausgeschossen sei mit seiner Bierzeltrede. So hat es jedenfalls kürzlich auch die Süddeutsche Zeitung berichtet. Obwohl er bei den Vorwürfen, die er grundsätzlich aufgerufen hat, schon bleibt. Aber jetzt mal ganz sachlich, bisschen weg von der Bierzeltrede. Wie ernst ist denn jetzt die Situation bei unserem großen Nachbar, mit dem wir ja in der Schweiz auch sehr stark verbunden sind?
Genau, also wir sind davon abhängig, bis zu einem gewissen Grad, dass es in Deutschland gut läuft, nach wie vor. Obwohl sich das auch etwas geändert hat. Aber es ist wirklich das Problem, alle Indikatoren zeigen eigentlich nach unten. Also ich habe mit vielen Ökonomen gesprochen, und es gibt ganz wenige, die sagen, ja, die Talsohle ist schon erreicht, aber eigentlich geht die Talfahrt momentan weiter und man hat fast das Gefühl, ein bisschen ungebremst.
Erzähl doch mal, du hast ja recherchiert, auch mit vielen Ökonomen gesprochen. Was sind denn so deren wichtigste Argumente, warum es derzeit so schlecht läuft im Nachbarland?
Also das Spannende an diesen Gesprächen mit Ökonomen ist, dass eigentlich egal, mit wem du sprichst, du redest zwei, drei Sätze, fragst, warum es in Deutschland schlecht läuft und das erste Stichwort, das fällt, ist Politik. Also es zeigt schon, dass diese...
Die Bundesregierung ist schuld.
Ja, schuld, in Anführungszeichen. Ja, die haben ja, also die sind nicht alleine schuld, die haben ja auch gewisse Hypotheken von der Vorgängerregierung übernommen. Aber wirklich da diese nicht funktionierende Koalition, die immer so quasi sich reibt und eben auch öffentlich reibt, das ist schon ein großes Ärgernis in Deutschland. Und dann Klaus Wellershofer hat zum Beispiel gesagt, eben ist die Politik, dann quasi die Arbeitsbereitschaft, die Deutschen wollen weniger arbeiten, können wir später auch noch diskutieren. Und dann halt, da können die Deutschen nicht viel dafür, das ist so die globale Industrierezession. Und wenn du ein Land bist mit einem hohen Industrieanteil, wie Deutschland, wie die Schweiz, dann trifft dich das halt dann überproportional. Was auch noch negativ für Deutschland ist, ist diese Zurückhaltung der Investoren. Das haben jetzt verschiedene der Ökonomen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir das gesagt, dass in Deutschland die Investitionen noch 5% unter dem Vor-Corona-Niveau sind, also dort, wo es quasi noch rund gelaufen ist. In Europa sind sie 4% drüber und auch in der Schweiz sind sie schon wieder quasi über dem Vorkrisenniveau. Und das ist halt ein sehr schlechtes Zeichen. Und das hat sehr wahrscheinlich auch mit dieser schlechten Stimmung zu tun. Ich meine, als Investor überlege ich mir ja, in welches Land bringe ich mein Geld oder wo investiere ich mein Geld. Und wenn die Stimmung nicht gut ist, dann ist das Vertrauen nicht da und da werde ich mir halt zweimal überlegen, ob ich in so ein Land mein Geld bringe und das dort anlege, um halt die Wirtschaft dann quasi anzukurbeln.
Aber mal die Wutrede ist das eine und die Reaktion darauf das andere und was die Ökonomen sagen auch nochmal was anderes. Aber welche harten Fakten gibt es denn, die belegen, dass es um Deutschland derzeit nicht gut bestellt ist?
Laufend werden ja quasi neue Indikatoren veröffentlicht. eben erst deutsche Industrieproduktion um 2,5% eingebrochen im Juni. Dann gab es den neuesten PMI, also den Einkaufsmanager-Index, der hat sich so quasi ein bisschen erholt im Mai und schwupp, im Juni ist er wieder runtergegangen und der liegt bei irgendwie deutlich unter 50 Punkten und unter 50 heißt, die Wirtschaft schrumpft und das ist also kein gutes Zeichen. Also wenn die Leute eigentlich nicht an den Aufschwung glauben, also sich nicht quasi eindecken mit den nötigen Produkten, Halbfabrikaten und so weiter, um quasi den Aufschwung, dann parat zu sein für den Aufschwung, finde ich nicht so ein gutes Zeichen.
Welche andere Indikatoren oder Fakten gibt's?
Was ich noch spannend gefunden habe, bis zum letzten Herbst war man noch eigentlich euphorisch, hat irgendwie über 1% Wirtschaftswachstum prognostiziert für Deutschland für 2024 und dann plötzlich kehrt die Stimmung. Und dann korrigieren alle nach unten und man geht jetzt davon aus, dass es nur noch 0,3% Wirtschaftswachstum geben wird. Was auch noch spannend ist aus Schweizer Sicht, Deutschland hat als Absatzmarkt für die Schweizer Industrie an Bedeutung verloren. Noch 2014 gingen über 22% aller unserer Güter und Dienstleistungen in den großen Nachbarkantonen, also nach Deutschland. Und diese Zahl hat sich jetzt verringert auf noch knapp oder noch gut 18%. Und das ist schon ein Alarmsignal. Also selbst wir, die Schweizer, haben die Deutschen offenbar wirtschaftlich nicht mehr so nötig.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Diese ganze Gemengelage trifft natürlich auch auf so ein Unwohlsein vieler Menschen, die in Deutschland unterwegs sind. Und wir lachen beide wahrscheinlich oft über die vielen Posts unserer Bekannten auf X oder Twitter, wie es früher hieß. Die Deutsche Bahn fährt nicht richtig, die Autobahn funktioniert nicht richtig. Also irgendwie hat man auch das Gefühl, es läuft auch sonst irgendwie nicht richtig gut im Nachbarland, oder?
Genau, ich meine, und gerade du sprichst die Deutsche Bahn an und ich habe vorher vom Sommermärchen 2006 gesprochen. Und was ist denn jetzt 2024 anders? Zum Beispiel, die Fans kommen mit den Zügen nicht rechtzeitig zu den Spielen. Und es waren die Österreicher Fans, die sich da quasi wahnsinnig drüber aufgeregt haben. Auch Philipp Lahm, der sozusagen der Mr. Euro, hat es mit dem Zug nicht rechtzeitig zu einem Spiel geschafft. Und ich meine, ich war 2006 in Dortmund, habe mir Schweiz-Togo angeschaut und es war eigentlich wirklich sehr positiv überrascht. Du fährst da auf der Autobahn bis fast zum Stadion, dann steht dort ein Polizist oder ein Polizeiauto, die winkt dich zu den Parkplätzen durch, die sind sehr nah beim Stadion, du gehst zu Fuß rüber, schwupp bist du drin. Also ich meine, das hat alles reibungslos geklappt.
Jetzt nur Regen in Deutschland beim Spiel und ja, gut, die Bahn Regen, fährt auch nicht.
Für den Regen können sie nichts dafür, höchstens indirekt, weil sie zu viel Verbrennerautos produziert haben. Aber ich meine, es klappt auch die Infrastruktur nicht. Und da hat dieses Theater um die Deutsche Bahn, jetzt kam gerade wieder neuer Pünktlichkeitswert raus, der war so tief wie noch nie. Also das ist schon grotesk.
Und Autobahn, viele Baustellen, also Infrastruktur, das ist eine große Baustelle da.
Ja, genau, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich eine große Baustelle. Und Stichwort Autobahn, auch dazu gibt es Zahlen, dass in Deutschland gibt es bis zu 5000 Brücken auf Autobahnen und Fernstraßen, die sind in einem komplett maroden Zustand, die müssen saniert werden. Und das ist schon eine große Aufgabe. Und natürlich, wenn du mal eine Brücke dann sperren musst, weil sie saniert werden muss, das hat dann auch viele Auswirkungen, eben auch direkte Auswirkungen auf die Wirtschaft. Du hast Umwege, du hast Staus, das heißt, der Transport von Waren kostet mehr. Und was ich mir auch gelesen habe, dass die Innenstädte veröden, weil die Leute keine Lust dort haben, dorthin zu gehen, wenn es einfach nur Autos im Stau hat. Also ich glaube, so diese ganzen Infrastrukturprobleme, die sind schon noch eine große, große Herausforderung für Deutschland.
Und seit Jahren Digitalisierung in Deutschland auch immer ein Thema, wo es harzt.
Genau, und ich meine, ich kenne einen Bürgermeister einer Samtgemeinde aus Niedersachsen, also Samtgemeinde, das heißt so quasi ein Gesamtkonglomerat, mehrere Dörfer zusammengeschlossen. Und der mir erzählt, die haben eine Großbäckerei im Dorf und wenn die so abends um 8 plus minus anfängt, Brötchen zu backen, dann kommunizieren die mit großen Maschinen, die Öfen über WLAN oder über Internet, was zur Folge hat, dass quasi die Datenleistung, die Internetverbindung im Ort zusammenbricht. Also die Leute müssen entscheiden, Brötchen oder Internet.
Du, vieles in Deutschland ist sicherlich nicht gut, darüber haben wir jetzt ausführlich gesprochen, aber ich meine, ganz im Ernst, die Deutschen sind doch auch gut darin, sich selbst schlecht zu reden, oder?
Ja, schon ein bisschen was. Selben, das ist ja dieser Fortschritt durch Panik. Also man versucht möglichst alles schlecht zu machen, kriegt Angst vor der Zukunft und dann irgendwann gibt es dann einen Schub wieder. Aber Ja, es ist schon wirklich nicht vieles im Lot. Ein anderes Beispiel bei modernen Autos, E-Autos, aber auch bei Verbrennermotoren ist die Software eigentlich matchentscheidend. Du brauchst die für das Entertainment-System, für die Fahrzeugsteuerung und. Jetzt hat VW versucht, diese Software selber zu entwickeln, kam auf keinen grünen Zweig, hat dieses Projekt eingestellt und ein amerikanisches Startup gekauft. Das zeigt doch eigentlich die Misere der deutschen Autoindustrie, weil ich finde, Softwareentwicklung, das gehört heutzutage zu den Kernkompetenzen einer großen Wirtschaftsnation.
Aber mal im Ernst, zur Verteidigung müssten wir doch auch jetzt sagen, Deutschland hat viele Top-Firmen, sagen wir beispielsweise in der Pharma oder auch bei allem Respekt jetzt gegenüber Tesla und anderen Wettbewerbern, BMW, Mercedes, die sind schon ziemlich gut und weltmarktführend. Also es kann nicht alles schlecht sein in Deutschland.
Nein, Gott sei Dank nicht, ich meine, sonst wäre die Lage ja noch viel schlechter. Aber ich glaube, vielleicht braucht es wirklich jetzt diesen Weckruf, dass man merkt, es läuft tatsächlich nicht rund und dass sich alle quasi zusammenreißen, nämlich die Politik, die Wirtschaft. Ist vielleicht jetzt ein gutes Zeichen, dass die Ampelkoalition endlich ihren Haushalt auf die Reihe gekriegt hat. Also dann könnte man sich jetzt ja eigentlich wieder darum kümmern, gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen und so quasi einen Aufschwung herbeizuführen. Und ja.
Wir haben jetzt einiges Negatives zu Deutschland gehört. Jetzt schaue ich mir aber den DAX an, den deutschen Aktienindex. Und auf Jahressicht roundabout 15% im Plus, auf 5 Jahre rund 50, also 5,0% im Plus. Wie passt das zusammen mit deinen vielen Beispielen, die du hier gibst, dass es dort ja alles andere als gut aussieht?
Ja, wenn man es bösartig will formulieren, hat der DAX nichts mehr mit der Wirtschaft zu tun oder mit der Leistung, der Wirtschaftsleistung der Unternehmen. Die Realzinsen, die sind nahe bei Null. Das heißt, das beflügelt dann Assetklassen wie Gold, Aktien oder andere Anlagemöglichkeiten. Und das spiegelt sich im DAX wieder. Und das Zweite ist, das hat mir auch jemand, einer der Ökonomen, gesagt, dass viele der Firmen, die im DAX sind, die haben große Teile der Produktion nach Polen und nach Osteuropa ausgelagert. Das heißt, die sind nur indirekt oder weniger direkt von den deutschen Wirtschaftsproblemen betroffen und das quasi offenbar wird von den Aktionären honoriert.
Nun könnten wir uns in der Schweiz hier zurücklehnen und uns in Häme üben sozusagen. Allerdings, Deutschland und wir in der Schweiz sind ja sehr stark wirtschaftlich verbandelt.
Mhm. Genau, also es kann uns nicht völlig egal sein, wenn es in Deutschland nicht so läuft. Ich meine, 18% quasi ist die Exportquote nach Deutschland. Das ist immer noch ein Riesenmarkt und ein sehr wichtiges Abnehmerland, auch für zum Beispiel die Schweizer Zuliefererindustrie. Also wenn die quasi nicht nach Südbaden, Bayern und so weiter exportieren kann, dann haben wir wirklich ein großes Problem.
Könnte man denn sagen, dass die Schweiz von der misslichen Lage in Deutschland profitieren könnte?
Ja, ich wüsste jetzt nicht genau, wie. Ich meine, wo man es eventuell sieht, ist halt beim Fachkräftemangel. Den gibt's quasi hüben wie drüben. Das haben die Deutschen das Problem, das haben wir das Problem. Aber wir haben den Vorteil, dass quasi die Fachkräfte zu uns kommen. Kleine Anekdote, ein Metzger irgendwo in Deutschland, der musste seinen letzten Metzgergesellen ziehen lassen, weil der wollte quasi nicht mehr bei ihm arbeiten, sagt, ich gehe jetzt in die Schweiz. Dort ist die Wertschätzung höher für das Gewerbe, für die Branche und natürlich gibt's auch mehr Lohn. Und der muss dann quasi sein Geschäft oder die Öffnungszeiten runterfahren. Von dem her, ja, da können wir ein bisschen von dieser Misere profitieren, aber ich glaube, Schadenfreude ist jetzt hier überhaupt nicht angebracht.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Wie geht's weiter mit dem Bilateralen? Weil das ist natürlich auch ein Thema, wo die Schweiz sich entscheiden muss, wie sie weitergehen will. Und dieses Problem sozusagen hat Deutschland jetzt nicht. Die sind in der EU
genau,
fest
verwurzelt. Genau, das ist immerhin ein Vorteil von Deutschland.
Das Problem haben sie in Deutschland
nicht. Sie haben ihr Verhältnis zu Europa geklärt. Ja, und wir müssen jetzt schauen, dass wir das auch auf die Reihe kriegen. Und was mir jetzt ein bisschen Sorgen macht, dass die Wirtschaft hat nicht geschlossen hinter diesen Bilateralen steht. Es gibt viele
Schweizer Wirtschaft, meinst du?
Die Schweizer Wirtschaft, genau. Es gibt viele Patrons, die natürlich klar Feuer und Flamme sind, die wissen genau, was sie in den Bilateralen 1 und 2 gehabt haben. Die haben davon profitiert. Und das ist jetzt die logische Konsequenz daraus. Wir machen eine Fortsetzung Bilaterale 3. Aber es gibt auch andere Stimmen aus der Wirtschaft, die sagen, ja, Autonomie ist wichtig. Wir wollen keine fremden Richter. Wir wollen selber entscheiden können. Also ich glaube, im Herbst sollte mal das Verhandlungspaket auf dem Tisch liegen. Ja, und dann, wie wir es kennen, dann wird das ein heißer Abstimmungskampf werden.
Bevor wir die Schweiz jetzt nur glorifizieren, läuft es denn hier tatsächlich besser? Also was sind die Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen, dringend?
Gut, Stichwort Europa, das haben wir angesprochen. Und letztendlich gibt es auch in der Schweiz so die Tendenz zu immer mehr Bürokratie. Also in Deutschland ist es noch viel schlimmer, wie ich gehört habe. Also die Bürokratie, die ufert aus. Aber wir in der Schweiz haben auch die Tendenz dazu, immer mehr Bürokratie zuzulassen. Und um vielleicht nochmal auf den Bausektor zurückzukommen. Also es gibt so eine Brücke zwischen Dänemark und Deutschland, die gebaut werden soll. Da gab es irgendwie tausende Einsprachen auf deutscher Seite und auf dänischer Seite nur 42.
Ich dachte, in der Schweiz sind wir Experten, was Einsprachen angeht. Das
können
wir doch besser hier.
Das können wir sowas von gut. Genau, das ist richtig. Also, und das ist eben auch so ein Problem, das wir haben, dass man eigentlich die Einsprachemöglichkeiten ja viel zu leicht zulässt. Ich meine, klar, man muss auf die Anwohner und so weiter Rücksicht nehmen, aber es gibt ja viele Leute, die einfach nur eine Einsprache machen, um ein Bauprojekt zu verhindern. Und gar nicht, weil sie wirklich gestört sind durch diesen Bau.
Schauen wir ein bisschen nach vorne und jammern nicht nur über das, was bei uns oder auch im Nachbarland schlecht läuft. Es stehen einige Wahlen an. Viele prognostizieren, dass es einen deutlichen Rechtsruck in Europa geben wird, vielleicht auch in anderen Ländern, USA beispielsweise noch viel mehr. Was sind die Folgen wirtschaftlich für Europa? Was heißt das für Deutschland? Was heißt das für die Schweiz?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das so quasi international schlecht ankommt, weil diese sagen wir, Protestparteien von der rechten Seite, die haben ja meistens kein ausgeklügeltes Wirtschaftsprogramm, die leben davon, dass sie gut jammern können, quasi den anderen die Schuld geben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es die Stimmung ein bisschen verschlechtert.
Es gibt derweil noch viele andere Krisen und Herausforderungen. Der russische Überfall auf die Ukraine ist sicherlich als eines zu nennen. Das können wir jetzt im Detail nicht hier in unserem Podcast abarbeiten, aber auch die Folgen für Europa und Deutschland sind natürlich groß, auch für die Schweiz. Aber zum Schluss würde ich dich gerne fragen, dieser Handelskrieg zwischen den USA und China, der überlagert natürlich auch alles Wirtschaftliche. Wie ist denn da Europa und Deutschland und die Schweiz von betroffen? Wie müssen wir uns einstellen, wie es weitergeht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir können eigentlich nur hoffen, dass dieser Handelskrieg nicht eskaliert, weil wir spüren jetzt schon die negativen Folgen. Und es wurde ja gerade eben kürzlich, hat es die EU beschlossen, quasi Strafzölle auf die billigen chinesischen Elektroautos zu erheben. Man hat jetzt noch eine gewisse Schonfrist, bis die dann greifen. Aber das zeigt ja auch das Dilemma zum Beispiel von Deutschland. Die deutsche Autoindustrie, die hat überhaupt kein Interesse an diesen Strafzöllen, weil die eben nicht nur die chinesischen Autos, Elektroautos werden in China produziert, sondern halt auch deutsche. Also ich nehme an, was nicht, ein BMW i3 oder so. Die willst du dann nach Europa importieren und dann musst du auf deine eigenen Autos Strafzölle draufzahlen. Das kann eigentlich nicht, oder das ist garantiert nicht im Interesse der deutschen Automobilindustrie. Und andere Länder finden das offenbar toll, wenn man da versucht, den Chinesen ein bisschen die Stirn zu bieten.
Du, zum Schluss, wie ist der Ausblick für Deutschland? Gibt es einen noch düsteren Herbst? Kann man vielleicht auch was von der Schweiz lernen?
Ja, wenn man zum Beispiel Autobahnen baut. Ich meine, wir haben jetzt ja gesehen, innerhalb von zwei Wochen wurde diese A13...
Doch wieder Häme. Also in zwei Wochen die A13 wieder aufbauen, das müssen die Deutschen erstmal nachmachen.
Genau, also die sind jetzt ja arbeitslos, die Schweizer, die haben ja ihre Autobahn gebaut, die könnten jetzt ja. Nach Deutschland gehen und dort die Autobahn bauen. Ich glaube, ich meine, was vielleicht die Deutschen von der Schweiz lernen könnten im politischen Bereich. Ich habe so das Gefühl, der Kompromiss, das ist die ultimative Niederlage für einen deutschen Politiker. Also der hat das Gefühl, da musste ich Konzessionen machen. Ich habe jetzt gerade in dieser Ampelkoalition, ich habe da den Grünen oder den Liberalen oder wem auch immer nachgegeben. Und das ist der große Unterschied bei uns. Bei uns ist der Kompromiss das Ziel, weil du ganz genau weißt, wenn es keinen Kompromiss gibt, dann hat der an der Urne keine Chance. Also wir brauchen einen Kompromiss, damit wir dann quasi die Stimmbevölkerung befragen können. Und die werden keine Extrempakete abnicken, sondern die werden wohl austarierte Kompromisse an der Urne annehmen.
Christian, danke für deine Insights. Mehr Infos zum Thema bei der Handelszeitung oder dem Blick oder bald dort, wo deine Geschichten publiziert werden, hier bei uns im Medienunternehmen Ringier Medien Schweiz. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich sag's nochmal schnell, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke dir fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal.
Danke.